Wer Hilfe sucht, Hilfe sucht. Hilfe sucht! Fang an, hör auf. Kostenlose anonyme Beratung. www.suchthotline.info. Gefördert durch die Landeshauptstadt München.
Willkommen zu einer neuen Sendung der Suchthotline München. Falls Sie uns noch nicht kennen, die Suchthotline gibt es seit mehr als 40 Jahren und wir, das sind rund 60 ehrenamtliche Suchthelfer, beraten rund um die Uhr am Telefon Menschen mit Suchtproblemen, aber genauso auch deren Angehörige. Fast 7000 Anfragen erhalten wir jedes Jahr unter der Nummer 089 28 28 22 oder per E-Mail. In unseren Beratungen geht es nicht um eine schnelle Lösung, sondern um ein gemeinsames Suchen nach einem Weg in eine bessere Zukunft. Sie hören uns hier auf Radio Lora jeden vierten Donnerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Birgit von Malzahn und ich führe heute durch die Sendung. Das heutige Thema lautet Meditation, Achtsamkeit und Sport, Alternativen zu Suchtmitteln. Wir wollen heute Möglichkeiten besprechen, wie man sich selber helfen kann, wenn man merkt, es wird einem eigentlich alles zu viel. Viele Menschen, die die Suchthotline anrufen, erzählen, dass sie zu Beginn ihrer Suchterkrankung mit dem Alkohol vor allem Spannung abbauen wollten. Dass sie tranken, weil sie gestresst waren, weil sie Sorgen, Ängste oder Ärger hatten. Irgendwann verselbstständigt sich dieses Verhalten und es kommt zur Sucht. Gefährlich wird es ja, wenn der Alkohol nicht mehr als Genussmittel wahrgenommen wird, sondern wenn er funktionalisiert wird. Das heißt, wenn mit dem Suchtmittel, sei es die Droge, der Alkohol oder exzessives Spielen, benutzt wird, um ein besseres Gefühl zu erreichen. Wir alle haben oft negative Gefühle. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und diese negativen Gefühle wollen wir ausgleichen. Wir wollen uns trösten oder belohnen, uns Gutes tun. Die entscheidende Frage ist nur, wie und mit was machen wir das? Dass es dafür auch andere Methoden gibt, als zum Wein oder Bier zu greifen, das will ich heute mit Experten besprechen. Mein erster Gast ist Christoph Teich, Leiter des Therapiezentrums Tal 19 am Harras. Dort in der ambulanten Therapie von Suchtkranken geht es ganz entscheidend darum, was gibt es für Alternativen? Wie kann ich Stress abbauen, ohne mir zu schaden? Dazu gehört zum Beispiel Sport betreiben oder auch meditieren. Was daran so gut und wirkungsvoll ist, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Gegen 17:30 werde ich dann mit Petra Zöllner telefonieren, einer Expertin für Achtsamkeit und MBSR, die uns erklären wird, wie Selbstfürsorge funktioniert und was man sich Gutes tun kann, ganz ohne Geld oder Konsum. Wie man also lernen kann, schon im Vorfeld auf sich zu achten, um Krisen und Burnouts zu vermeiden. Hallo, Herr Teich.
Hallo.
Hallo. Sie bieten ja im Beratungs- und Therapiezentrum Tal 19 am Harras ambulante Therapie an. Ist es nicht schwierig für Menschen, die von ihrer Sucht wegkommen wollen, dass sie da ja was aufgeben, was ihnen lange Zeit lieb und wichtig war, dass man da einen Ersatz findet, der auch einen gewissen Kick gibt und der sie glücklich machen kann, ohne zu schädigen? Also die Konkurrenz mit dem Suchtmittel ist ja groß.
Ja, da haben Sie recht, dass das gar nicht so einfach ist, eine Alternative zu finden. Vor allen Dingen bei Leuten, die nicht auf eine gute Erfahrung aus früheren Zeiten zurückgreifen können. Manche schaffen das, die erinnern sich dann, oh, da hat mir mal was Spaß gemacht und es hat mir gut getan. Für die ist es einfacher. Es gibt aber manche auch, die haben so ganz wenig als gute Erfahrung, das, was sie mitbringen können. Und die müssen es wirklich erst mal lernen.
Was kann man anbieten?
Ja, da ist bei uns neben der Psychotherapie einfach der Sport was ganz Wichtiges. Weil der Sport ist was, das können die Leute sofort machen und ohne Anlauf eigentlich. Sie müssen sich halt ein bisschen aufraffen und langsam beginnen, wenn sie das nicht gewohnt sind. Und zwar ist so eine ganz bestimmte Art von Sport, bringt den größten Effekt, den Suchtdruck vermindern. Und zwar ist das Ausdauersport von mehr als 20 Minuten. Also ideal wäre, wenn man dreimal in der Woche eine halbe Stunde bis 40 Minuten langsam joggt oder schwimmt oder Fahrrad fahren, aber am Stück, also dass man nicht immer wieder abbremst vor einer Ampel, weil es geht darum, dass der Pulsschlag ganz oben bleibt. Und der Effekt ist, wie ich schon gesagt habe, dass der Suchtdruck sich vermindert und es wirkt wie ein Antidepressivum, das ist sehr gut erforscht. Ja, und es steigert das Wohlbefinden und ein gutes Körpergefühl. Und jetzt ist es so, wem der Sport nicht liegt, der kann es auch mit Entspannungsverfahren probieren. Also da wäre zum Beispiel das autogene Training eine Möglichkeit, aber auch alles, was Meditation anbelangt.
Aber bleiben wir nochmal beim Sport. Es ist ja jetzt wirklich wie ein Rezept, das Sie sagen. Mhm. Wenn du dich darauf einlässt, 3-mal in der Woche 20 Minuten, war das so?
Ja, es muss über 20 Minuten sein. Okay. Es nutzt nichts, wenn Sie 5-mal am Tag eine Viertelstunde was machen.
Aha.
Sondern der Körper braucht eine gewisse Anlaufzeit.
Und das ist bei jedem gleich?
Ja, so ungefähr 20 Minuten. Ja.
Was passiert dann?
Dann schüttet der Körper Endorphin aus, das ist, kann man so sagen, ein körpereigenes Heroin, so ein ganz leichtes. Und das bringt dieses Wohlbefinden. Und ideal, also was wir von unseren Patienten möchten, ist, dass sie 2-mal in der Woche das machen als Minimum. Mehr ist natürlich besser.
Gibt es irgendwie Tricks, die Menschen zu motivieren? Oder reicht es schon, wenn man sagt, probier es aus und du wirst glücklich werden?
Nee, so leicht ist es leider nicht. Aber so die Tricks sind, einmal ist es so, viele tun sich leichter, das in der Gruppe zu machen. Dass sie sich jemanden suchen, mit dem sie das sich da zusammen aufraffen. Und der andere Trick ist, dass man immer vorausdenkt. Also wie geht es mir in einer Dreiviertelstunde, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich vielleicht stolz auf mich und ich stehe unter der kalten Dusche und fühle mich super und mache dann die Erfahrung, dass es mir eigentlich den ganzen Tag gut geht.
Das ist das Ideal, aber viele Leute, denke ich mir mal, haben ja die Erfahrung gemacht, dass Sport anstrengend ist und erschöpft und man sich danach eben schlecht fühlt.
Manche meinen wirklich so, sie müssen jetzt wie die Wahnsinnigen joggen. Gerade bei Männern ist es oft so der Fall, ne? Dass nur die Leistung zählt. Aber man weiß, dass der größte Effekt in dem aeroben Bereich ist. Das ist also immer noch in dem Bereich, wo man nicht ins Keuchen kommt. Und das ist eigentlich ein ganz langsames Joggen oder das Nordic Walking geht in eine ähnliche Richtung oder ein ganz flottes Gehen hat den gleichen Effekt.
Ah, okay. Also Sinn der Sendung ist ja, dass wir die Menschen neugierig machen wollen. Und jetzt wäre einfach Ihr Rat an Leute oder eigentlich jeder Mann, probiert es einfach mal aus.
Ja.
Genau.
Ja.
Also es war langsam laufen, schwimmen, langsam Radfahren.
Ja, Radfahren muss man ein bisschen schneller, okay, dass man da so auf den Pulsschlag kommt. Man sagt als Anhaltspunkt vielleicht so 120
bei der Puls.
Puls, ja.
Okay. In der Größenordnung.
Ja, so ganz ungefähr.
Es ist ja jetzt so schön mit diesen Sporttrackern, da kann man ja ein bisschen.
Das ist total motivierend, wenn man so eine Uhr hat und manche spucken ja dann auch so Motivationssätze aus oder ermahnen ein. Du hast schon 2 Tage lang nichts mehr gemacht oder so. Aber das sind lauter so kleine Tricks, die dazu verhelfen, dass es Spaß macht.
Und jetzt haben Sie gesagt, es gibt ja auch Leute, die damit erstmal gar nichts anfangen können, die eher Richtung Meditieren ansprechbar wären.
Für die Mehrzahl unserer Patienten ist es leichter, in den Sport zu gehen. Das geht irgendwie flotter. Die sind es gar nicht gewöhnt, sich mal ruhig hinzusetzen. Also Mangel an Ruhe und Besinnlichkeit zeichnet ja auch ein bisschen unsere Gesellschaft aus. Aber für die, die jetzt, sagen wir mal, körperlich beeinträchtigt sind, die eine Knieverletzung haben oder so, für die ist Meditation hervorragend oder für Leute, die da irgendwie so eine Affinität dazu haben. Und da weiß man, das ist auch ziemlich gut untersucht, dass Meditationen einen ganz, ganz hohen Entspannungseffekt haben. Wobei man muss es sich jetzt so vorstellen, Meditation heißt nicht, sich auf die Couch legen und relaxen. Das ist Meditation nicht, sondern Meditation hat viel mit Konzentration zu tun.
Also wenn jemand Suchtdruck verspürt, könnte man dem wirklich sagen, setzen Sie sich mal 20 Minuten hin und achten Sie auf Ihren Atem. Reicht man die Menschen damit?
Manche ja. Ja, da muss man so ein bisschen schauen, wofür man empfänglich ist. Aber gerade so diese Konzentration auf den Atem ist eine gute Möglichkeit, sich wieder zu beruhigen und sich von dem, was weiß ich, wenn ich jetzt so eine Vorstellung von dem Bier vor mir habe oder so, dass ich mich auf den Atem konzentriere und nicht mehr auf das Bier.
Ah, verstehe. Genau, das mit dem Sport, klang ja jetzt so verführerisch, weil man dann Endorphine ausschüttet und sich glücklich fühlt. Beim Meditieren ist es ja wohl eher nicht, wo ist die Belohnung beim Meditieren?
Belohnung tritt eigentlich dadurch ein, dass man sich hinterher relaxter fühlt. Also die meisten erleben nach einer Meditation so, dass es ihnen besser geht.
Okay.
Und dass der innere Druck so ein bisschen weggegangen ist.
Wir reden ja eine ganze Sendung jetzt noch übers Meditieren und Entspannen. Deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal für den Anreißer. Kennen Sie den Sketch von Loriot, in dem ein Mann im Sessel sitzt, nichts macht und einfach nur sitzen will? Während man seine Frau eifrig hin und her rennen sieht, sie schlägt ihm immer neue Aktivitäten vor und kann nicht verstehen, dass nur Sitzen Spaß machen kann. Okay, beim Meditieren sollte man nicht gemütlich im Sessel hängen, das haben wir ja vorher gerade gehört, sondern aufrecht sitzen und der Kopf sollte fokussiert sein. Aber sehr viel mehr passiert auch nicht. Warum und wofür soll das Meditieren eigentlich gut sein? Das Wort Meditation kommt aus dem Lateinischen von Meditatio, nachdenken, sinnen, überlegen. Und das ist ja schon mal aus Prinzip nicht verkehrt. Die Übung besteht darin, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Sich also auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren, sei es der Atem oder die Körperwahrnehmung oder anderes. Obwohl der meditierende Mensch eigentlich ja nur sitzt, geht es hierbei um große Geistesgegenwart. Die Haltung ist aufrecht, im Lotussitz oder kniend, damit es nicht zu gemütlich wird. Man ist körperlich passiv, aber geistig aktiv. Übrigens wird das ruhige Sitzen in fast allen Kulturen geübt. Stichwort beten, zu Gott sprechen. Aber heute geht es in den westlichen Kulturen auch ohne spirituellen Hintergrund. Vielleicht kann man einfach sagen, Meditieren ist ein mentales Training, eine Konzentrationsübung zur verbesserten Selbstwahrnehmung. Inzwischen wurde viel geforscht und die Frage ist jetzt nicht mehr, ob Meditation einen Effekt hat, sondern welchen. Denn man hat beobachtet, dass sich auch das Gehirn trainieren lässt, wie ein Muskel. Die Veränderungen lassen sich durch das bildgebende Verfahren belegen. Die Morphologie, die Struktur des Gehirns verändert sich deutlich durch das Meditieren. So schrumpft zum Beispiel der Mandelkern, die Amygdala, die für die Steuerung von Angst zuständig ist, dank der Meditation. Zugleich nimmt die graue Substanz, in der das Mitgefühl lokalisiert wird, zu, wenn der Schwerpunkt der Meditation auf der Gefühlsebene für die Mitmenschen liegt. Je nachdem, worauf man sich beim Meditieren konzentriert, kann man die Wirkung auch steuern. Und es wurde bewiesen, dass Menschen, die 3 Monate lang meditiert haben, über eine geschärfte Aufmerksamkeit verfügten. Sie erkannten Zahlen, die auf einem Bildschirm zwischen Buchstaben versteckt waren, schneller als vor dem Training. So gibt es auch spezielle Übungen, durch die der Umgang mit Schmerzen, Ängsten, Depressionen und Süchten positiv beeinflusst werden kann. Auch als Alzheimer-Prophylaxe wird das Meditieren empfohlen. Im Gegenzug hat man nämlich auch beobachtet, dass sich das Gehirn bei Menschen, die viel Stress erleben, durch den erhöhten Cortisolspiegel im Blut ebenfalls verändert. Wie stichhaltig bewiesen auch immer die positiven Seiten des Meditierens sind, das muss man vielleicht auch gar nicht so genau analysieren. Ist es nicht einfach schön, dass das Nur-Sitzen durch diese Forschung so eine große Aufwertung erfährt? Meine Kollegin Patricia Koop, hallo Patricia,
hallo.
Wird uns von ihrem Abenteuer im Wald erzählen. 4 Tage und Nächte war sie mit nichts als sich selbst in der Natur. Ein Erlebnis der besonderen Art.
Ich werde mich auf ein Abenteuer begeben. Man könnte es eigentlich eine extreme Meditation nennen. Genau heißt es Visionssuche und es geht darum, ein paar Tage alleine im Wald zu verbringen. Insgesamt sind es 4 Tage und Nächte, die ich ohne Zelt, ohne Essen, ohne menschlichen Kontakt einfach im Taunus in einem kleinen Waldstück verbringen werde. Ich darf mir eine Plane mitnehmen, um mir eine behelfsmäßige Unterkunft zu bauen, falls es mal regnet. Ich darf etwas zu schreiben mitnehmen, Wasser natürlich, das ist sehr wichtig. Ich kann mir auch wetterfeste Kleidung mitnehmen, falls es regnet, und einen Sack, wo ich meinen Schlafsack reinstecken kann, damit er nicht nass wird. Aber ansonsten bin ich im Grunde nur alleine und werde sehen, was da für Visionen kommen oder was für Gedanken da mir in den Kopf kommen. Es wird natürlich eine Grenzerfahrung werden. Ich bin es gewohnt zu meditieren, aber das mache ich jeden Tag nur ungefähr 1/2 Stunde oder 2x1/2 Stunde. Und ich bin auch sehr gerne für mich alleine, aber ich denke, 4 Tage und Nächte mal komplett von der Zivilisation abgeschieden zu sein, ohne Smartphone, ohne Computer, ohne den Kontakt zu anderen Menschen, das ist etwas, was wir heutzutage überhaupt nicht mehr gewöhnt sind. Auch überhaupt Reize von außen einfach nicht mehr aufzunehmen, nur in der Natur sein. Und ich muss gestehen, dass ich da ein bisschen Respekt davor habe. Ich würde es nicht Angst nennen, aber ziemlichen Respekt, weil ich denke, dass ein Tag, wenn man nichts zu tun hat, wenn man noch nicht mal irgendwie durch Mittagsessen oder Pausen ja sich den Tag einteilen kann in bestimmte Abschnitte, dass ein Tag dann sehr, sehr lange sein kann. Ich weiß nicht, wie es sein wird, im Wald zu schlafen, wenn man 1000 Geräusche hört, weil da sonst nichts ist. Insofern, ja, ich habe da ziemlichen Respekt vor und bin aber auf der anderen Seite wahnsinnig gespannt, was mich erwartet, was ich vielleicht über mich selbst herausfinden werde und was ich nach den 4 Tagen dann quasi für mich über mich gelernt habe.
Patricia, diesen Text haben wir ja vor, glaube ich, 8 Wochen aufgezeichnet. Mhm. Das war das, was du dir vorgestellt hast und welche Gedanken du dir gemacht hast. Jetzt meine erste Frage, du hast dich freiwillig dieser Herausforderung gestellt.
Ja.
Warum eigentlich?
Ich hatte das Gefühl, ich habe dieses Jahr sehr viele Erfahrungen gemacht, auch emotionaler Art. Und ich hatte das Gefühl, um die zu verarbeiten, muss ich mich mal komplett rausnehmen. Also das kann ich nicht zu Hause irgendwie dadurch oder dass ich irgendwo anders hinfahre und aber dann auch in der Zivilisation bin, sondern dass ich einfach mich aus meinem Alltag rausnehme, aus meiner gewohnten Situation, damit sich diese ganzen Erfahrungen einfach mal setzen können, damit die sacken können.
Das hättest du ja auch in einem Kloster machen können oder so. Das waren ja jetzt erschwerte Bedingungen.
Das stimmt, ja.
Was war das Schwierigste?
Das Schwierigste stellt sich, also nachdem ich den Text jetzt nochmal gehört habe, habe ich das tatsächlich auch sehr, ja, sehr so gesehen, wie es dann letztendlich auch war. Also das Schwierigste war wirklich, einen Tag rumzubekommen. Weil im Sommer ein Tag 16 Stunden lang ist. Also wenn man sagt, so ne, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und wenn man nichts anderes zu tun hat, als an einer Stelle zu sitzen.
Durftest du dich nicht bewegen?
Wir wurden angewiesen, nicht mehr als 20 Meter uns von unserem Platz wegzubewegen. Und bei mir, mein Platz lag so ungünstig in der Mulde und mit Dickicht vor mir und neben mir und nur 2 Seiten, die relativ steil anstiegen, dass ich da überhaupt gar keine Ambition hatte oder Motivation, mich da wegzubewegen. Das heißt, ich saß 16 Stunden lang am selben Platz. Und das ist wirklich, also da schossen mir auch teilweise Gedanken in den Kopf, wie jetzt, ich werde wahnsinnig gleich.
Ich habe im Vorfeld schon was angehört, wie jemand diese Visionssuche im Wald beschreibt und der, das war so ein bisschen religiös angehaucht und der hat gemeint, die Platzsuche würde auch eine symbolische Bedeutung haben und er meinte, man dürfte sich die selber suchen. Hast du dir die nicht selber suchen dürfen?
Nee, das ist wahrscheinlich unterschiedlich von den Anbietern. Es gibt ja sehr viele Anbieter. Da wurde uns der Platz zugewiesen tatsächlich. Also ich hatte keine Chance dazu sagen, also hätte ich vielleicht im Vorfeld, es gab einen Tag zur Besichtigung, da hatte ich keine Zeit und da wurde einem dann der Platz schon gezeigt. Vielleicht hätte ich da auch sagen können, nee, mag ich nicht, kann ich nicht einen anderen haben. Und eine andere, die daran teilgenommen hat, die hat wohl ständig angerufen, sie will den schönsten Platz, den es gibt und so weiter. Im Vergleich zu meinem muss der auch wunderschön gewesen sein, aber ich glaube, ich habe den Platz bekommen, der für mich gepasst hat. Also, ja.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Du saßt wirklich 16 Stunden auf der Stelle und hast dich wie ein Eremit mit dir selber beschäftigt. Was hast du gemacht?
Das kann ich dir nicht mal mehr sagen. Also ich saß da und ich habe gedacht, also wir wurden auch eigentlich angewiesen, nicht zu viel zu denken, so über Vergangenheit oder Zukunft oder so, aber wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und also am ersten Tag, das war nur ein halber Tag, weil wir mittags erst in den Wald gegangen sind, da habe ich wirklich Tiere beobachtet. Also es waren Schwarzspechter, die sehr, sehr selten sind. Deswegen habe ich mich total gefreut. Der war ungefähr 20 Meter von mir entfernt und ich hatte den wirklich toll in meinem Blickfeld und habe den einfach nur irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung wie lang, beobachtet, wie er auf irgendwas rumgehackt hat. Mhm. Oder es kam auch mal Rehe vorbei oder Mäuse waren ständig bei mir in der Gegend und so. Und deswegen, ich habe wirklich probiert zu lauschen, zu schauen, mir nicht allzu viele andere Gedanken zu machen. Und am ersten Tag lief das ganz gut. Und irgendwie an den letzten Tagen, da habe ich dann mir auch Gedanken gemacht über mich, mein Leben und so weiter, um halt die Zeit ein bisschen besser rumzukriegen.
Also es waren, du sagst, der erste war ein halber Tag, dann waren es 2 ganze Tage.
3 ganze Tage.
3 ganze Tage und nochmal ein halber
ja,
oder irgendwie.
Genau.
Wow. Und was hast du gelernt?
Ich habe gelernt, dass ich tatsächlich, ja, dass ich so eine Grenzerfahrung auch gut verpacken kann. Mhm. Also, und dass ich stärker bin, als ich dachte, weil ich an einem Tag hat mein Kreislauf fast komplett versagt, weil es so heiß war. Ich saß in der Mulde, die warme Luft ne, sammelt sich unten, also da gab es wenig Wind auch. Und da habe ich gemerkt, auch ohne zu essen, dass mein Kreislauf da ziemlich an der Grenze war. Und da kam tatsächlich sowas wie eine Vision, eine Stimme, die gesagt hat, es ist nicht Zeit, irgendwie jetzt Schwäche zu zeigen, das kommt irgendwann, du ziehst das jetzt durch.
Toll.
Ja. Und die hat mir wirklich geholfen, das auch durchzuziehen, weil ich kurz davor war zu sagen, nee, es ist zu viel, ich will meine Gesundheit hier nicht gefährden und gehe halt zum Haus zurück. Aber letztendlich war das super, aber am nächsten Tag ging es mir auch schon sehr viel besser und ich war sehr stolz auf mich,
ja,
dass ich es geschafft habe.
Kannst du auch sein. Und die Wasserversorgung, da musstest du aber irgendwo hingehen mal, also so ein bisschen Programm hattest du?
Gar nicht, nee, weil wir haben dann Flaschen abgefüllt mit frischem Quellwasser mitbekommen, also 12 1,5 Liter Flaschen. Die haben dann auch gerade gereicht für die 4 Tage und deswegen, nee, da musste ich musste mich im Grunde gar nichts kümmern.
Und wenn du jetzt in einem Gefängnis landen würdest, würdest du denken, ich bin gestellt, ich kann das ertragen?
Tatsächlich dachte ich, ist es gut, dass du das fragst, weil ich dachte tatsächlich, ich fühle mich wie im Gefängnis. Also ich bin zwar im Freien, aber erstmal, ich kann hier nicht weg. Also ich kann, wenn ich wollte, ja. Aber im Gefängnis gibt's Fernseher, die haben Sportprogramm, die haben Arbeitsprogramm und so weiter und so. Ich hatte nichts und das waren nur 4 Tage. Mhm. Und da dachte ich so, ja, also ist vielleicht einfacher zu ertragen. Auf der anderen Seite ist mir dann auch klar geworden, eben weil es mir vorkam wie im Gefängnis, wie schlimm das sein muss, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, irgendwie rauszugehen, mhm, weil man freiwillig sagt, nee, ich mache Schluss hier jetzt und so.
Du hast dir aber auch nicht viel erlaubt im Sinne von, dass du, ich bastel jetzt was oder ich kletter mal auf den Baum hoch oder ich mache 1000 Kniebeugen oder sowas.
Gab es wenig Möglichkeiten. Also ich hatte tatsächlich mir vorgenommen, Yoga zu machen, aber ich war dann so motivationslos aus irgendeinem Grund, dass ich das nicht gemacht habe. Also ich habe so ein paar Übungen gemacht, um ein bisschen fit zu bleiben. Oder am vorletzten Tag habe ich angefangen, so eine Ellipse in meinem Lager zu laufen, um mich zu bewegen. Weil ich gemerkt habe, auch gerade die wenig Bewegung war nicht gut für meinen Kreislauf wahrscheinlich.
Die Muskeln bauen ab, oder?
Naja, ich glaube in so kurzer Zeit nicht. Aber zumindest habe ich da gemerkt, nee, ich muss mich bewegen, weil sonst werde ich irgendwie rammdösig. Und das hilft mir halt auch tatsächlich, meinen Kreislauf oben zu halten.
Und die Nächte, also du hast geschlafen, solltest
ja,
zumindest.
Ja, besser schlecht als recht.
Weil?
Also ich fand das spannend, weil die Leute meinen, wie ist denn das? Da ist doch alles so still im Wald. Nee, ist überhaupt nicht. Also du hörst immer was. Eine Maus, ein Vogel, weiß nicht was. Und in der mittleren Nacht, da war es halt dann wirklich ziemlich heftig, weil da kam eine Rotte Wildschweine zu mir ins Lager. Und ich hatte ja kein Zelt, also es war wirklich nur auf meiner Isomatte im Schlafsack. Und es waren gefühlt, waren die 1 Meter von mir entfernt und ich habe kein Licht angemacht, weil ich dachte, ich will die nicht verschrecken, keine Ahnung, wie die auf mich reagieren. Ich schätze, es waren mindestens 10 Tiere und allein als die reingekommen, also ich bin dann wohl durch das Geräusch aufgewacht und das hörte sich an wie eine Welle, die anbrandet. Und natürlich, hatte ich Angst tatsächlich und habe probiert, mich irgendwie zu regulieren, meine Atmung runterzubringen, ruhig zu werden und mich eigentlich totzustellen. Klar können die einen riechen, aber tatsächlich, wenn man sich nicht bewegt, dann interessieren die sich nicht für einen.
Spannend. Und wir können sicher noch viel erfragen, aber ich glaube, wir müssen weitermachen im Programm. Vielen Dank, Patricia. Könntest du es den Leuten empfehlen?
Ich sag, es war gut, dass ich es gemacht habe. Ich würde es aber nicht nochmal machen. Und ich glaube, es ist nicht für jeden was.
Das Gasthaus. Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle. Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht bereitet er dich vor auf ganz neue Freuden. Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit, begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden, aus einer anderen Welt. Jetzt begrüße ich am Telefon Petra Zöllner. Ich hoffe, hallo. Hallo, Frau Zöllner.
Hallo.
Sie bereichern unsere heutige Sendung ja als ausgewiesene Achtsamkeits- und MBSR-Trainerin und haben mich gebeten, dieses Gedicht von dem persischen Sufi-Mystiker Rumi vorzulesen.
Ja.
Darin geht es ja vor allem um den positiven Umgang mit negativen Gefühlen. Begegne den dunklen Gedanken lachend. Ja, lade sie sogar explizit zu dir ein, heißt es darin. Warum sollte man das tun?
Ja, wir haben, weil wir Menschen sind, Sorgen, Stress, Leid. Wir haben den Kontakt zu Niedertracht und Boshaftigkeit, zu Überforderung. Und diese Gefühle möchten uns etwas sagen. Also sie möchten uns darauf hinweisen, dass vielleicht etwas zu korrigieren wäre oder mal zu betrachten wäre, einfach mal zuzuhören. Und sie sind aber unangenehm, diese Gefühle, und wir wollen sie loshaben.
Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich zu sehr dann rein vertieft in das Negative?
Es ist so, dass dieses Negative etwas erklären möchte. Wenn ich dem aber ohne Wertung, nicht beurteilend, nur zuhöre und mich nicht damit beschäftige, wie mir Gedanken kreisen und immer tiefer hineingehen, sondern sie einfach lasse, dass sie mir dann langsam erzählen, was ich für Ressourcen auch habe. Nur ist es ein relativ langer Vorgang in der Meditation. Das heißt, man beginnt recht leicht mit leichten Übungen, informellen Übungen und formellen Übungen und tastet sich ganz langsam an diese Situation heran, die Sie jetzt gerade beschrieben haben.
Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Also ich habe, sage ich mal, Prüfungsangst. Ja. Das steht mir bevor und ich komme da gar nicht weg. Wie gehe ich dann damit um?
Es ist so, dass durch die meditativen Übungen Sie einen relativ schnellen Zugang dann finden können. Erst einmal, Sie haben das Gefühl und dieses Gefühl schlägt sich im Körper nieder. Angenommen, Sie hätten jetzt diese Prüfungsangst, wo würde sie sich denn bei Ihnen im Körper niederschlagen?
Im Magen.
Im Magen. Mhm. Wenn Sie jetzt achtsam und aufmerksam zu Ihrem Magen gehen, vielleicht die Hand auch mal da drauf legen und mal dahin atmen und einfach mal lassen, was würde dann passieren? Ist da was zu spüren, wenn ich es nur einfach lasse, ohne dass ich jetzt unbedingt etwas tun möchte?
Wahrscheinlich also, würde es sich ein bisschen entspannen.
So ist es, richtig. Also ich werde dadurch, dass ich nicht ausweiche, entspannter, indem ich da bleibe.
Nochmal jetzt, wie der Laie sich das Gefühlsleben vorstellt. Ich bin davon ausgegangen, man kann sich positiv einstimmen, indem man sich eben auch immer nur positive Gedanken macht und sich sehr fokussiert auf das, was schön ist.
Ja. Aber wenn aber etwas ist, was einfach angeschaut werden will, wird es von hinten kommen und Sie wieder mit irgendeinem Körpergefühl oder einem Gedanken wieder ärgern und Sie fangen dann abends an zu grübeln und Gedanken kreisen. Und hier wäre die Möglichkeit, einfach beim Sitzen, in der Sitzmeditation, das zu beobachten, wertfrei, mit Vertrauen und einfach mal sein zu lassen, loszulassen.
Ist das eine Art der Meditation? Ich bin Laie, muss ich gestehen, dass man sagt so, und jetzt beschäftige ich mich mal mit dem ganzen Ärger, den ich so mit mir rumtrage.
Nein. Das schon, ja. Also die Vipassana-Meditation, aus dem das MBSR entwickelt wurde, ist die Einsichtsmeditation. Das heißt, wenn Sie sitzen, kommt es von ganz alleine die Gedanken, es kommt von alleine die Gefühle. Und während ich sitze in der Meditation, lasse ich die einfach mal zu. Das heißt, Gedanken kommen und ich lasse wieder ziehen. Ich beschäftige mich nicht damit. Ich übe, die Gedanken loszulassen.
Also keine aktive Auseinandersetzung, sondern sagen, das ist dabei, das gehört dazu, aber tut mir nicht weh.
So ist es. Ist so. Genau, das wäre so der Kern. Wenn ich aber das Gefühl habe, es tut mir weh, dann möchte ich es ja loshaben. Und es gibt leider diese Möglichkeit, dass ich mich dann in die Arbeit versenke oder ich meine, ich müsste besonders aktiv werden oder vielleicht sogar Alkohol trinke oder andere Suchttendenzen habe, um es loszuwerden. Und dadurch löst es sich nicht, denn es wird auf einen anderen Weg wieder kommen.
Das ist ja eine Methode der Meditation. Ne? Es gibt ja auch noch viele andere. Können Sie ein bisschen was erzählen?
Ja, also es ist die Sitzmeditation. In der Sitzmeditation nehme ich wahr die Atmung, den Körper, das Gehörsinn, die Gedanken, die Emotionen. Und es wird im MBSR-Kurs unter anderem auch der Bodyscan geübt. Das heißt, ich lerne meinen Körper zu wahrzunehmen, wertfrei auch wahrzunehmen. Ich erforsche ihn, ich erforsche alle Teile des Körpers und gehe durch, auch wiederum mit der Haltung, Vertrauen zu mir und zu meinem Körper empfinden zu entwickeln, ohne dass ich jetzt etwas bewerte, sondern mit angenehm, unangenehm oder neutral. Dann Yoga-Übungen. Yoga-Übungen deshalb, weil ich die Faszien dehne. In den Faszien sind alte Informationen drinnen und durch das Dehnen werden sie frei und auch die kann ich betrachten, wertfrei oder die Gehmeditation.
Das sind ja, wie Sie es jetzt beschrieben haben, also Sachen, wo ich sage, ich muss irgendwie eine Störung oder Spannung beheben. Ich bin so ein banaler Mensch und sage, ich möchte noch glücklicher werden oder ich möchte meine Stimmung aufhellen. Gibt es da auch Tricks?
Dankbarkeit.
Ah, okay.
Dankbarkeit. Mit Dankbarkeit kann ich meine Stimmung aufhellen, zum Beispiel. Auch hier ist der Stirnlappen, wie bei allen Meditationsübungen, der Vipassana-Meditation, wird der Stirnlappen trainiert. Und zum Beispiel, wenn Sie morgens 5 Kaffeebohnen in die linke Tasche stecken und Sie sagen, immer wenn mir was Gutes passiert, nehme ich eine, stecke sie in die rechte und abends hole ich sie raus und dann sage, der Tag war ja gar nicht so schlimm, zum Beispiel. Oder kleine Achtsamkeitsübungen zwischendurch, indem ich einen achtsamen, positiven Kommunikationsstil pflege. Das tut mir gut und es tut dem anderen gut. Oder einfach nur Genuss, ein Eis essen jetzt, genüsslich. Das sind so kleine Sachen, die mir auch unter anderem helfen können, gelassener zu werden.
Es ist ja immer das große Motto oder das Ziel, dieses bei sich selbst bleiben. Ne? Sich sagen, ich bin mit dem zufrieden, so wie ich bin und was ich kann und was ich habe. Aber wir leben ja in einer Vergleichsgesellschaft. Was kann man tun, dass man nicht immer schielt, was hat der Nachbar, warum geht es dem besser, warum ist der glücklicher?
Das ist ja auch gewollt bei uns. Sonst würden wir auch nicht konsumieren. Mhm. Und das wird ja auch sehr angeregt. Und der Wert oder das Wert des Ichs wird über die Gegenstände oder über das, was ich habe, natürlich ja auch aufgewertet, scheinbar. Wenn ich aber lerne, meine tieferen inneren Ressourcen kennenzulernen und sie einfach mal zu betrachten, und sie zeigen mir ja auch, welche inneren Ressourcen ich habe, die Selbstwertschätzung, das Selbstwertgefühl, indem ich liebevoll und fürsorglich mit mir umgehe, mit der Zeit entledige ich mich dann den äußeren Dingen, die mich vielleicht sehr, sehr plagen, und sage, ich brauche jetzt unbedingt das neue Auto.
Mhm. Ich nehme das einfach so hin, weil Sie haben ja viel Erfahrung und
sind ganz große Schritte, Entschuldigung.
Ja, aber wir wollen ja unsere Zuhörer auch ermutigen, mal was auszuprobieren. Sie haben ja noch was ganz Geheimnisvolles im Vorfeld mir geschrieben, dass es eben Dinge gibt, die man nicht so erklären kann, sondern erleben. Wie gesagt, ich bin sehr dabei, die Menschen neugierig zu machen. Ja. Da hatten Sie gemeint, es gibt so Resonanzen innerhalb der Meditation. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Beziehungsweise, ich habe es nicht verstanden.
Ja, zum Beispiel, wenn Sie Ängste haben, Sie kommen zu spät. Irgendwohin und Sie kommen zu spät. Die Resonanz im Körper fühlt sich vielleicht in den Schultern angespannt an. Mhm. Ich habe die Resonanz, Anspannung in den Schultern. Diese Resonanz nehme ich wahr und ich kann jetzt in eine kleine Atemübung gehen, indem ich wahrnehme diese Anspannung und 2 Minuten achtsam atme. Durch die Atmung, also durch den Sauerstoffzufuhr, entledigt sich die Spannung und ich werde ruhiger und kann mehr wieder in die Aktion gehen und nicht in die Reaktion.
Aber 2 Minuten, also ich bin jetzt überrascht, dass vorher war auch das Thema mit der Zeit. Ich bin immer so ungeduldig, aber 2 Minuten sollte man sich dann schon geben für das tiefe Atmen oder das Bewusste?
Ja, das kann natürlich auch, es ist schon natürlich günstig, weil der Sauerstoff, der reinkommt, der braucht natürlich eine Zeit lang, bis in den Zellen ist. Man kann das, wenn man es trainiert in der Meditation, sicher auch schneller machen, das ist so, schon klar. Aber wenn Sie zum Beispiel im Bus sitzen und Sie denken, ach, jetzt komme ich zu spät und es wird schwierig und mein Körper ist angespannt, nicht die Gedanken jetzt, es wird schwierig, sondern in dieser Zeit, die Sie Zeit haben, in der Busfahrt, ruhig atmen.
Mhm. Also genau, nicht zu weit nach vorne gucken, sondern einfach sagen, ich sitze jetzt hier und atme. Genau.
Richtig.
Haben Sie denn noch ein schönes Erlebnis für mich als Motivationshilfe, wo Sie sagen, da hat mir die Meditation so geholfen, das hat mich sicher und ruhig gemacht?
Ja. Also das passiert mir öfter. Das passiert mir einfach öfter, wenn ich angespannt bin. Ich mache ja viele Seminare und ich weiß ja, wie die Gruppen sind. Und wenn ich einfach mich auf die Gruppe einlasse, loslasse und sage, ich kann hier nichts tun, die Gruppe macht es. Und die Gruppe macht es. Oder die Selbstfürsorge, wenn ich nervös bin oder vielleicht aufgeregt bin, weil vielleicht etwas Ungewohntes kommt. Ich lege meine Hand auf meine Herzgegend, atme ruhig durch. Und es ist nur eine kleine Geste. Und ich werde ruhiger, gelassener und ich kann anders agieren und muss nicht in die Reaktion hinein.
Ah,
okay. Das sind ganz kleine Sachen, das sind keine, ich ändere die Welt, sondern das sind die kleinen Dinge.
Einfach mit Zuversicht ein bisschen die Sachen auf sich zukommen lassen und aber Sie meinten, agieren ist besser als reagieren?
Der Reaktionsmodus ist der Autopilot, den sind wir gewohnt aus dem Mantelkern heraus. Also ich muss kämpfen oder ich muss mich vielleicht fliehen. Und das sind so alte Muster, die uns bisher geholfen haben. Und das ist die Reaktion. Ich gehe aber in die Aktion. Ich lasse mich von meinen Reaktionsmustern jetzt nicht in eine unbedachte Haltung oder Handlung hineinbringen, sondern ich agiere aus meinem Selbst heraus.
Jetzt haben wir ein paar Mal ja, oder Sie, den Begriff MBSR eingeführt. Ja. Den müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären.
Ja. Mindful-Based Stress Reduction ist ein Programm, das der John Kabat-Zinn, ein Molekularbiologe, so in der Zeit von 1979 an entwickelt hat, und zwar aus eben dieser Vipassana-Einsichtsmeditation heraus. Und das sind 8 Übungsabende und ein Retreat-Tag. Also Übungstage sind, ich erforsche die Achtsamkeit, ich erforsche meine Wahrnehmung, ich begegne meinem Körper zum Beispiel achtsam, ich begegne dem Stress achtsam und ich sorge für mich selber, und wie praktiziere ich es im Alltag, sind so Inhalte in diesem Kurs.
Wenn jetzt jemand sagt, oh, das klingt alles so interessant, ich möchte einfach mal ausprobieren, wie geht meditieren, was würden Sie dem raten? Soll er gleich los anfangen, sich hinzusetzen oder irgendwo? Na,
also ist es natürlich günstig, wir hatten Lehrer oder die Möglichkeit, dass diese Schritte nahegebracht werden. Was ich jetzt erzählt habe, das ist ein Prozess, der manchmal ein halbes Jahr geht, manchmal 2 Jahre, manchmal 5 Jahre, und eigentlich geht er das ganze Leben. Und es ist schön, wenn man jemand hat, der begleitet, und da halte ich den MBS-Kurs für kompakt und für sehr umfassend, und ja, man lernt doch die Meditation und auch lernt die und erspürt und erfährt die Wirkung der Meditation über diese 8 Wochen hinweg.
Aha, interessant. Also ich bin sehr neugierig und hoch motiviert. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
Ja, das würde mich freuen. Und wenn die Zuhörer Interesse haben, sie müssen im Internet den MBSR-Verband aufschlagen, und da gibt es ganz viele Kurse und Lehrer, die diesen Kurs anbieten.
Dann bedanke ich mich sehr bei Ihnen, Frau Zöllner.
Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse. Dankeschön.
Tschüss. Jetzt laden wir Sie ein zu einer Fantasiereise, damit das nicht alles nur graue Theorie ist. 7 Minuten dauert es, und wenn Sie mitmachen möchten, setzen Sie sich bequem hin, schließen Sie die Augen, öffnen Sie die Ohren und genießen Sie. Jetzt geht's gleich los.
Lass uns zusammen eine Reise antreten. Jede Reise sollte gut vorbereitet sein. Daher lege dich nun ganz bequem auf deine Couch oder dein Bett oder setze dich ganz bequem auf einen Stuhl oder in einen Sessel. Lege deine Arme locker neben dir ab oder in deinen Schoß. Wir brauchen nicht viel Gepäck. Versuche also, alle Ereignisse des Tages langsam hinter dir zu lassen. Besonders den Stress, den du vielleicht noch von der Arbeit mit nach Hause genommen hast. Atme jetzt ein paar Mal tief ein und wieder aus. Vielleicht spürst du schon, wie du allmählich ruhiger wirst, wie dein Herz langsamer schlägt und deine Muskeln sich entspannen. Du siehst, wie deine Gedanken vorüberziehen wie Wolken am Himmel. Du wünschst ihnen eine gute Reise und beachtest sie nicht weiter. Konzentriere dich nun auf deinen Körper. Entspanne langsam alle Muskeln, vom Kopf bis zu den Zehen. Entspanne deine Arme und deine Beine, deine Hände und deine Füße. Entspanne deine Brust und deinen Bauch. Entspanne deinen ganzen Körper. Konzentriere dich nur noch auf meine Stimme. Alle Geräusche, die du hörst, führen dich nur tiefer in die Entspannung. Tiefer und tiefer. Du bist nun ganz ruhig und entspannt. Stell dir nun vor, du stehst auf einem Berg und vor dir liegt eine riesige Almwiese, auf der die unterschiedlichsten Blumen blühen, Du gehst mit nackten Füßen darüber und spürst das frische Gras. Wie fühlt es sich an? Ist es kühl und noch feucht vom Morgentau oder vielleicht schon von der Sonne erwärmt? Spüre jetzt einmal bewusst, wie sich das Gras für dich anfühlt. Setze ganz langsam einen Fuß vor den anderen. Wenn du eine besonders schöne Stelle gefunden hast, leg dich auf den Rücken ins Gras und sieh in den Himmel. Du siehst kleine Wolken vorüberziehen. Sie bewegen sich langsam, fast unmerklich. Du siehst Vögel, die gemächlich ihre Kreise ziehen. Vielleicht hörst du sie ab und an auch mal rufen. Stelle dir nun vor, wie du die Augen schließt und lausche einmal aufmerksam. Was hörst du noch um dich herum? Hörst du vielleicht Hummeln oder Bienen, die von Blüte zu Blüte schweben? Hörst du Käfer oder Ameisen über den Boden krabbeln? Vielleicht hörst du auch das leise und regelmäßige Zirpen von Grillen. Nimm nun all diese Geräusche einmal ganz bewusst wahr. Nun konzentriere dich wieder auf deinen Körper. Spüre die wärmende Sonne auf deiner Haut. Spüre das weiche Gras in deinem Rücken. Vielleicht spürst du auch eine leichte, warme Sommerbrise. Spüre einfach, wie es sich anfühlt, auf der Wiese zu liegen. Stell dir nun vor, du atmest tief durch die Nase ein. Die Luft ist klar und rein. Was riechst du um dich herum? Riechst du das Gras? Riechst du die Blumen? Nimm dir nun Zeit und stell dir vor, wie du ganz bewusst die Gerüche um dich herum aufnimmst, indem du tief durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmest. Nun bekommst du Lust aufzustehen und die Gegend weiter zu erforschen. Du schaust dich um und erblickst in der Ferne einen Waldrand. Du gehst langsam darauf zu. Als du am Wald ankommst, bemerkst du einen schmalen Weg, der hineinführt. Im Wald ist es dunkler als auf der Wiese, doch durch das dichte Blätterdach der Bäume fällt immer noch genug Licht, dass du gut sehen kannst. An manchen Stellen bahnen sich helle Sonnenstrahlen ihren Weg bis auf den mit Moos bewachsenen Waldboden. Du folgst dem schmalen Weg und spürst das Moos unter deinen Füßen. Vielleicht liegt da auch Laub, das bei jedem deiner Schritte raschelt und knistert. Spüre nun ganz bewusst, wie es sich anfühlt, über den Waldboden zu schreiten. Als du eine Weile gegangen bist, bleibst du stehen, um zu lauschen. Du stellst dir vor, wie du die Augen schließt und aufmerksam in den Wald hineinhorchst. Vielleicht hörst du das Zwitschern der Vögel. Vielleicht hörst du das Rascheln von Kleintieren, die durch das Unterholz huschen. Hat da hinten gerade ein Ast geknackt? Hörst du das Rauschen des Windes in den Baumwipfeln? Lausche einmal ganz bewusst, welche Geräusche dich im Wald umgeben. Nun stelle dir vor, wie du langsam wieder die Augen öffnest und weitergehst. Plötzlich kommst du auf eine große Lichtung. In der Mitte der Lichtung siehst du einen kleinen See. Sein Wasser ist kristallklar. Du kannst fast bis auf den Boden sehen. Die Sonne lässt die Oberfläche des Sees glitzern wie ein Meer aus Diamanten. Du bemerkst einen kleinen Steg aus Holz, der in den See führt. Als du ihn betrittst, kannst du das warme Holz unter deinen Füßen spüren. Du gehst bis ans Ende des Stegs, ziehst dich langsam aus und springst dann in den See. Das Wasser ist angenehm kühl, aber nicht so kalt, dass du frierst. Stell dir vor, wie du auf den Boden des Sees sinkst. Du sinkst ganz langsam und bist schwer wie ein Stein. Auf dem Boden angekommen, rollst du dich ein wie ein Embryo und bleibst eine Weile so liegen. Du spürst das sanfte Wasser, das dich umspült, und den weichen Seeboden, auf dem du liegst. Du genießt die Stille, die dich umgibt. Du fühlst dich angenehm schwer und ganz und gar entspannt. Genieße noch eine Weile diese angenehme Ruhe und Schwere. Tauche nun ganz langsam wieder an die Oberfläche. Ganz langsam tauchst du nach oben. und du spürst, dass es allmählich Zeit wird, wieder von der Reise zurückzukehren. Konzentriere dich nun wieder ganz bewusst auf meine Stimme. Du spürst, wie sich deine Brust beim Ein- und Ausatmen hebt und senkt. Du spürst, wie du auf deiner Couch oder deinem Bett liegst oder auf deinem Stuhl oder in einem Sessel sitzt. Spüre, wie deine Arme neben dir oder in deinem Schoß liegen. Du öffnest deine Hände ein paar Mal und bewegst deine Füße. Recke und strecke dich nun, wie wenn du morgens nach einem langen und erholsamen Schlaf aufwachst. Du fühlst dich nun wieder wach und aktiv. Dein Körper und dein Geist sind wieder ganz im Hier und Jetzt. Wenn du bereit bist, öffne nun langsam wieder deine Augen.
Na, da waren ja jetzt alle Sinne gefordert. Sehen, riechen, hören, fühlen. Besonders hat mir gefallen diese Embryo-Situation unter Wasser. Aber man taucht wieder auf und reckt sich und ist erfrischt. Damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Mein Name war Birgit von Malzahn. Bis in 4 Wochen, gleicher Ort, gleiche Zeit.